Anstoß, der Fußball-Podcast.
Deutschland wird bestreikt und die Anstoßredaktion ist entzweit. Fabian und ich sind voneinander getrennt und müssen deshalb auch heute wieder eine Folge getrennt voneinander aufzeichnen. Der Kommunikationsweg ist ein bisschen ruckelig, würde ich sagen, aber immer noch stabiler als der zwischen Bratzo und Julian Nagelsmann. Hallo geht raus an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und natürlich auch an dich, lieber Fabian. Moin!
Ich grüße dich und ich grüße natürlich auch die lieben Anstoß-Freundinnen und Freunde da draußen. Man mag sich fragen, Mensch, das klingt ja im Hintergrund so, als sei der gute Mann gar nicht in seinem noch nobleren Nobelviertel, sondern irgendwo in Zentralamerika. Und ich muss sagen, ja, ihr habt die besten Ohren der Welt. Ja, ihr hört richtig. Ja, ich bin tatsächlich in Zentralamerika. Ich bin auf den Spuren einer der größten Fußballnationen, die wir in den letzten Jahren hatten. Ich bin in Costa Rica. Ich grüße euch. Pure Vida.
Na was? Oder sagt man, na sowas? Nee, na was? Na was? Na was? Sagt man doch da, ne?
Absolut.
Ist doch ein Volkszelt.
Na wat denn? Na wat denn? Na wat denn? Wat denn? Wat denn? Heißt einfach nur na was auf Costa Ricanisch, auf Spanisch. Und ja, ich grüße euch.
Wollte ich dir eine Brücke bauen. Ich habe den Warnstreik genannt als Alibi dafür, dass wir heute diese Folge auch remote aufzeichnen. Und jetzt breitest du hier dein Privatleben aus. Was sollen die Leute von dir denken, wenn du von einem Kontinent zum nächsten fliegst?
Ja, das ist eine gute Frage. Was sollen eigentlich die Leute von mir denken? Was sollen sie von mir halten? Ich finde es ja schön, dass du den Warnstreik voranbaust oder beziehungsweise vorwegnimmst. Ja, ich bin tatsächlich gerade in Costa Rica, aber ich komme auch bald wieder. Und dann werden wir alles auch wieder in gewohnter Regelmäßigkeit so machen, wie es ist. Sagen wir, es ist ein Mix aus Recherche, ein Mix aus Urlaub und ein ganz kleiner Mix aus Arbeit. Und die Arbeit, die stellen wir jetzt in den Mittelpunkt, weil man muss natürlich sagen, hier spricht Fabian Wittke, da spricht Michael Augustin, das hatten wir alles schon, ihr hört Anstoß, das hatten wir auch schon. Aber was war das für eine wirklich krasse Woche? Alexander Mühling sagt nach 7 Jahren, Stichwort Vogel, ne, das ist der eine Vogel, der bewegt hat, das war der Storch, der sagt nach 7 Jahren, ich lasse meinen auslaufenden Vertrag auslaufen, ich werde ihn nicht nochmal verlängern. Die andere große Geschichte ist,
dass Thomas Dehne seinen Vertrag verlängert hat, ist die andere große Geschichte.
Die andere große Geschichte ist mit Thomas Dehne. Die nächste große Geschichte, das absolute Trainerbeben. Alois Schwarz folgt bei Hansa Rostock. Und was war noch passiert? Ach ja, genau. Wir stellen uns langsam die Frage, der DFB-Adler, der wird immer mehr zum hässlichen Vogel. Aber die nächste Frage ist doch auch, wann wird der DFB-Adler zu den hässlichen Vögeln? Also bei der aktuellen Form von Marvin Ducksch muss man auch eigentlich sagen, fehlt eigentlich jetzt, wo wir wieder nach dem alten Thomas-Schaaf-Prinzip mit 4-4-2 auch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen, warum nicht auch Ducksch im DFB-Trikot bringen? Und das sind dann doch eigentlich auch schon die großen Themen. Und noch ganz kurz, unser treuer Hörer Björn hat uns geschrieben über Instagram, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, als Folgentitel möglicherweise, wenn der DFB zum hässlichen Vogel wird, gar nicht mal so schlecht. Also da hört einer schon regelmäßig zu. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch noch ein Randthema aus den vergangenen 7 Tagen möglicherweise diesen Podcast streift.
Ja, man könnte auch sagen, wenn Tuchel die Nagelsmannschaft übernimmt. Der FC Bayern hat sich, wie du sicherlich auch mitbekommen hast, von Julian Nagelsmann getrennt. Er hatte ja einen Vertrag bis 2026. Im vorletzten Sommer haben ihn die Bayern von RB Leipzig losgeeist. Da sind bis zu 25 Millionen Euro Ablöse für Nagelsmann, damals 33 Jahre jung, geflossen. Jetzt ist er nicht mehr Trainer. Ich möchte mal so ein paar Sätze von Bratzo mit dir auseinandernehmen. Hasan Salihamidzic, der Sportvorstand der Bayern. Er hat als Begründung für das überraschende Nagelsmann ausgesagt, die Leistung haben nicht mehr gestimmt. Wir reden über den Trainer, der von 8 Champions League Spielen in dieser Saison 8 gewonnen hat. Unter anderem Paris überragend, genial aus dem Wettbewerb gecoacht hat. Er hat noch 3 Titelchancen und er ist Tabellenzweiter, nur Tabellenzweiter. 1 Punkt hinter Borussia Dortmund, aber wie wir alle wissen, kommt es am 1. April zum direkten Duell Bayern gegen Dortmund. Bratzo sagt, die Leistungen haben nicht mehr gestimmt. Wie findest du das?
Ja, also ganz nüchtern muss man natürlich sagen, aus der Sicht von Julian Nagelsmann ist, wenn der Trend, ne, T-R-E-N-N-T, dein Friend ist, getrennt dein Friend ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es nur dahingehend vielleicht auch ein bisschen nüchtern begründen. Und zwar, dass es ja so ist, jeder, der mal in einem Bewerbungsgespräch den Kürzeren gezogen hat, bekommt dann solche Floskeln um die Ohren geschmissen, wie zum Beispiel, wir haben uns nicht gegen dich, sondern wir haben uns für einen anderen entschieden. Aber letztendlich war es ja ganz genauso. Man hat sich für diese Chance, Thomas Tuchel zu verpflichten, entschieden. Und man hat sich deshalb gegen Julian Nagelsmann entschieden. Und wie finde ich das? Ich finde es schwierig. Ich glaube, diese Gerüchte, die es da gab, hat er die Kabine verloren? Glaube ich nicht. Ich glaube, er hat vielmehr die Tribüne verloren. Also er hat Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić verloren. Vielmehr glaube ich allerdings auch, und das sind so Sachen, da gibt es auch, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Uli Hoeneß war oder ob es Oliver Kahn war, aus der vergangenen Saison, da gab es mal ein Zitat, so sinngemäß, Julian Nagelsmann musste hier auch erstmal so ein bisschen in den Verein integriert werden, so mit seinem Auftreten, und wir haben ihn dann auch mal so ein bisschen zurechtgewiesen und wir haben ihm dann auch mal so ein bisschen seine jugendlichen Flügel gestutzt und das fand er dann auch mal nicht so gut und dann hat er aber auch irgendwie mal einen Tag geschmollt und dann ging es auch mal wieder weiter. Was ich damit sagen will, ich finde, da kann man ganz viel zwischen den Zeilen lesen. Also der FC Bayern München hat nicht Julian Nagelsmann verpflichtet und ihn von vornherein grundausgestattet mit absolutem Grundvertrauen, sondern man hat Julian Nagelsmann als Entwicklungsprojekt geholt und hatte eben nicht dieses Grundvertrauen und möglicherweise...
Oder als Langzeitprojekt, so hatte es ja Herbert Hainer in einem Kicker-Interview 4 Tage vor dem Leverkusen-Spiel bezeichnet. Nagelsmann sei ein Langzeitprojekt.
Genau, absolut. Und du hast aber gleichzeitig diesem Menschen nicht dieses Grundvertrauen ausgesprochen. Und das musst du. Du musst natürlich, wenn du sagst, wir bauen um dich herum deine Mannschaft, du bekommst deine Spieler, du bekommst von mir aus auch deinen Torhüter, du bekommst deinen Torwarttrainer. Und dann musst du dem Ganzen doch Zeit geben. Das ist doch ein Entwicklungsprozess. Und das natürlich während dieses Prozesses und während du natürlich ein ganz, ganz anderes Klima schaffst, nämlich weg von eben diesem hierarchischen Denken, du hast diesen Trainer, der da oben à la Jupp Heynckes steht und sagt, ich moderiere hier mal so ein bisschen den Kader und ich bin hier die Autoritätsperson, hast du auf der anderen Seite eben Julian Nagelsmann, der ganz anders, der eine ganz andere Fußballidee hat, der eine ganz andere Idee hat, mit der Mannschaft umzugehen, der persönliche Gespräche führt, der überall seine, ich sag mal wie so ein Tintenfisch, überall seine Arme anhand der Spieler auf dem Platz hat, die einzelne Sachen muss, der ganz aktiv coacht und so weiter und so fort, der unterschiedliche Spielideen hat und die variiert, anpasst, je nach Spielverlauf und so weiter und so fort. Und dass der FC Bayern München da jetzt so eine kurze Zündschnur hat, das finde ich frappierend. Und wie gesagt, wenn es danach geht, dass du jetzt einen vermeintlichen Charakter austauschst, der eben nicht in dieses Mir Samir, in dieses Bayerische passt, und du dann dich für Thomas Tuchel entscheidest, da bin ich jetzt wirklich mal sehr gespannt. Jetzt habe ich schon sehr viel gesprochen, aber...
Ja, aber dafür ist dieser Podcast ja da. Jeder darf ja hier viel sprechen.
Du vertrittst jetzt die Antithese und sagst, Thomas Tuchel, absolut beste Entscheidung.
Na, nee, also ich bin da irgendwie weder schwarz noch weiß. Ich bin so ein bisschen in der Mitte. Also ich versuche das auch irgendwie hier zu eruieren. Das ist ja auch mal so eine Gesprächstherapie für uns beide und vielleicht können wir ja der Sache auf den Grund gehen. Also ich finde schon, dass Julian Nagelsmann, der ja auch ein Bayern ist, dieses Mir Samir verkörpert hat. Aber ich finde, diese Entlassung zeigt auch, wie beim FC Bayern Misserfolg definiert wird. Misserfolg ist, wenn man in einer Saison sowohl gegen Gladbach als auch gegen Augsburg verliert und dann vor ein paar Wochen nur 1:1 gegen den 1. FC Köln spielt. Misserfolg ist auch, wenn man in den vergangenen Wochen 10 Punkte auf Borussia Dortmund verloren hat und eben jetzt vor diesem großen Duell auf Platz 2 zurückgefallen ist und einen Punkt in der Tabelle hinter dem BVB liegt. Das ist Misserfolg. Misserfolg ist der Vorwurf, er habe die Kabine verloren. Ja, kann ich zum Teil verstehen. Vor 10 Tagen sind ja auch Fotos in der Bild aufgetaucht mit taktischen Inhalten. Da gab es einen Maulwurf. Also irgendjemand hat ja diese Fotos gemacht und hat dafür gesorgt, dass der exklusive Blick in die Kabine, das ist das Heiligtum bei jedem Bundesligaverein, dann doch möglich war. So gesehen kann man sagen, ja, Nagelsmann hatte die Kabine vielleicht nicht im Griff, weil eben diese Fotos an die Öffentlichkeit geraten sind. Ich möchte dich noch mit einem zweiten Zitat von Brazzo konfrontieren. Er hat auch gesagt, Natürlich gab es einige Probleme, Disziplinlosigkeit. Natürlich können wir nicht die ganze Mannschaft austauschen. Damit sind wir bei Sané und Gnabry, die ab und zu spät kamen. Wir sind auch bei Gnabry, der zwischendurch mal bei der Fashion Week in Paris war, sein Jet-Set-Leben natürlich dann auch ausgelebt hat auf seinen Social-Media-Plattformen. Ja, auch das ist vielleicht dann eine Sache, über die Nagelsmann gestolpert ist. Was er nicht sagt, also was Salihamidzic nicht sagt, Nagelsmann hat dafür gesorgt, dass Manuel Neuer sehr schlecht auf die Bayern zu sprechen ist, weil er eben Tapalovic rausgeschmissen hat. Ich glaube auch, dass die Beziehung zur Bildreporterin bei den Bayern, bei Kahn, bei Heiner, bei Brazzo wesentlich schlechter ankam, als sie es eigentlich gesagt haben. Das können die nicht gut finden, wenn eine ehemalige Sportreporterin der Bild plötzlich mit einem der wichtigsten Angestellten des FC Bayern liiert ist. Und vielleicht fanden sie auch seine extrovertierte Art, seine Kleidung, seine Sprüche manchmal ein bisschen zu keck. Oder der Julian Nagelsmann, der, wann war das denn? Ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, mit so einem E-Scooter oder mit so einem E-Skateboard zum Training gecruised kam, sich da selbst auch vielleicht ein bisschen zu sehr nach Ansicht der Bayern-Boss in den Vordergrund gestellt hat. Über seinen Ausraster haben wir noch gar nicht gesprochen vor ein paar Wochen, als die Bayern gegen Gladbach verloren haben. Es war irgendwie Mitte Februar, glaube ich, da hat er sich doch mit Schiedsrichter Tobias Welz angelegt. Erinnerst du dich? Da fielen das so Sachen wie dieses weichgespülte Pack. Danach wurde er mit einer Geldstrafe belegt. Ich glaube, das kam auch nicht so gut an. Und das meint Brazzo auch mit dem Satz, wir haben Julian sein lassen. Und diese Gesamtgemengelage hat dann auch dazu geführt, dass er entlassen worden ist. Aber trotzdem finde ich es krass, wenn ein Trainer, der 3 Titelchancen hat, der in der Champions League alles richtig gemacht hat, entlassen wird. Aber beim FC Bayern werden eben andere Maßstäbe, andere Erfolgsmaßstäbe angesetzt. Jetzt habe ich viel gesprochen.
Dann gehst du aber im Prinzip auch vom Saulus zum Paulus jetzt? Oder, also ich meine, du gehst jetzt von Julian zu Thomas. Und ich meine, zwei Sachen. Ich gebe dir natürlich recht, aber du weißt doch im Vorwege, dass du einen 35-jährigen Trainer holst und eben keinen Ende 40-jährigen, Anfang 50-jährigen oder geschweige denn sogar Mitte 60-jährigen. Du holst einen 35-jährigen Trainer. Und warum sollte ein 35-jähriger Trainer, weißt du, wir tun irgendwie immer so, als hätten wir eine Akzeptanz für Neues, als hätten wir eine Akzeptanz für leb doch so, wie du willst, als hätten wir eine Akzeptanz dafür, nur weil wir früher etwas anderes gemacht haben, spricht es doch lange nicht dagegen, dass wir es heute anders machen. Und mein Gott, jetzt reden wir darüber, dass da einer nicht in Lederhosen und einem blau-weiß karierten Hemd zum Training kommt, sondern mit.
Und das macht er ja auch beim Oktoberfest, also da macht er ja auch mit. Das kennt er ja auch, weil er ja aus der Region stammt.
Ja, genau. Aber ich meine, jetzt kommt er da mit dem E-Scooter. Also warum denn nicht? Auf der anderen Seite beschweren wir uns, wenn der FC Bayern München mit dem Bus irgendwie, ich sag mal jetzt 15 Kilometer zum nächsten Training fährt und jetzt kommt da einer dann irgendwie klimaneutral mit dem E-Scooter um die Ecke gebraust, dann passt das irgendwie nicht in die
Aussage. Ja, das war ja nur so eine Vermutung. Ne? Das ist jetzt in meiner Aufzählung dabei gewesen. Aber das passt ja so zu dieser Figur Julian Nagelsmann, der sehr eloquent ist. Und er ist, glaube ich, auch genießt, wenn er mal einen raushaut auf Pressekonferenzen, wenn er damit die Schlagzeilen bestimmt. Sein Modegeschmack, Mode ist immer subjektiv. Da sorgt er ja auch dafür, dass er beispielsweise in Spielzusammenfassungen immer wieder eingeblendet wird oder dass seine Fotos dann auch am nächsten Tag in den Boulevardzeitung gestreut werden und vielleicht fanden einige Bayern-Verantwortliche das auch doof. Also ist nur so eine Vermutung. Ne? Also das sind ja die Sachen, die man auch in jedem Artikel liest. Ich habe natürlich jetzt auch viel gelesen in den vergangenen Tagen, nachdem Nagelsmann entlassen worden ist. Ich tue mich auch schwer, so eine Begründung zu finden oder ich versuche vielmehr, sie zu verstehen, diese Entscheidung. Und damit tue ich mich ja auch schwer.
Ich glaube auch, dass das mutmaßlich so ist, dass es genau so ist. Aber ich finde es total schwer, also ich fremdel da total mit, diese Begründung zuzulassen. Und damit will ich einfach nur sagen, dass diese Akzeptanz fehlt, dass denn vielleicht jemand, der mit einem exzentrischen, mit einem extravaganten, der mit einem Kecken, mit einem vielleicht auch teilweise manchmal ein bisschen Arroganten, weil er dann eben auch eloquent ist, weil er dann eben auch mehr weiß. Sowas mögen Menschen meistens nicht. Aber warum mögen Menschen so etwas nicht? Weil sie häufig neidisch darauf sind. Sie sind neidisch darauf, der ist erst 35, der ist schon beim FC Bayern München, der zieht sich dann auch noch irgendwie einigermaßen irgendwie gut an. Solche
Klamotten. Ja, aber die Bayern haben ihn ja geholt. Die haben ja genau diesen Menschen geholt und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Die kannten ihn doch auch vorher aus seiner Zeit in Leipzig und in Hoffenheim. Das finde ich halt merkwürdig. Also wenn er bei Konkurrenten dafür schlecht abschneidet und vielleicht auch kritisiert wird, dann verstehe ich das. Aber so Bayern intern, ich glaube, es ist die Tatsache, dass die Bayern in der Bundesliga halt oft so, dass sie einfach Borussia Dortmund haben rankommen lassen. Und auch das ist ein Punkt. Jetzt ist das letzte Schlupfloch in dieser Saison. Die einzige Länderspielpause während der laufenden Saison. Und somit war die Möglichkeit da, den Trainer zu entlassen. Und auch wahrscheinlich der einzige Slot, um Thomas Tuchel, den die Bayern vor Jahren ja schon mal haben wollten, 2018. Ja, 2018, was? Ja, vor 5 Jahren, genau, 2018, zu kriegen. Weil auch das ist ja bekannt. Thomas Tuchel ist inzwischen ein weltweit anerkannter Trainer, weil er vor 2 Jahren Champions League-Sieger mit Chelsea geworden ist. Die Tottenham Hotspur haben sich jetzt sogar von Conte getrennt. Und die Bayern hatten halt genau das geahnt. Und Tottenham wäre halt auch ein klassischer Club gewesen, der Tuchel dann verpflichtet hätte. Und da wäre Tuchel bestimmt auch nicht abgeneigt gewesen. Also deswegen war die Situation passend aus Sicht der Bayern.
Absolut. Ich stimme dir da auch zu. Ich will nur einmal noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen. Und zwar, genau das ist ja das Ding. Die Bayern holen sich, wenn du so willst, einen Hipster und vergessen aber dabei, dass sie selber stockkonservativ sind. So, das heißt ja nicht, dass der Hipster mit seinem, weiß ich, 7, 8, 9 Zentimeter Bart und mit seinen Birkenstock-Sandalen und mit seinen Tennissocken da drin und mit der...
Ganz kurz, ich rede kurz mal dazwischen. Achtung, Triggerwarnung, jetzt kommt ein Gag. Ist Brazzo nicht auch ein Hipster mit seinem Bart?
Ist auch ein Hipster, ja. Und da muss man natürlich dann wiederum die Frage ganz woanders stellen. Genau, das ist ja der Punkt. Also die verpflichten einen, hinter dem sie am Ende dann doch nicht stehen. Und letztendlich ist es doch so, was wäre denn gewesen, wenn, klar, solche Antworten findet man eigentlich nie, weil was wäre gewesen, wenn, ist eigentlich immer eine schlechte Heranführung. Aber was wäre denn gewesen, wenn Thomas Tuchel abgesagt hätte? Dann wäre Julian Nagelsmann, bin ich mir ziemlich sicher, jetzt noch Trainer des FC Bayern München.
Kann sein. Ich hab mir sogar eine andere Frage gestellt. Ich will einmal noch diese Brazzo-Bart-Geschichte aufgreifen. Der Bart ist ja erst entstanden, nachdem Nagelsmann Trainer bei Bayern wurde. Ich glaube, Nagelsmann hat Brazzo zum Hipster gemacht. Okay, jetzt wieder seriös. Was wäre gewesen, hypothetisch, kann man im Fußball nie beantworten. Ich habe mich gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Tobias Stieler, der war ja Schiedsrichter beim Spiel Leverkusen gegen Bayern am letzten Spieltag, Leverkusen gewann ja durch 2 Elfmeter nach Videobeweis gegen die Bayern mit 2:1. Was wäre gewesen, wenn nur einer gepfiffen worden wäre, ein Elfmeter, oder vielleicht keiner, wenn das Spiel 1:1 oder 1:0 für die Bayern ausgegangen wäre? Wäre Nagelsmann dann noch Trainer? Hypothetisch, wahrscheinlich ja, aber wir werden es nie erfahren.
Dann hätte Tobias Stieler ein Adli-Trikot weniger und Julian Nagelsmann noch einen Job mehr möglicherweise. Auf eine Sache möchte ich wiederum auch noch eingehen. Ich meine, auch das ist so eine Sache mit der Bild-Reporterin. So, ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, das ist letztendlich der Christian-Lindner-Weg, oder? Also so könnte die Folge auch heißen, wenn ja. Julian Nagelsmann den Christian-Lindner-Weg geht. Mit übrigens beruflich mit ähnlichem Erfolg, aber das sei mal so dahingestellt. Also zumindest aktuell. Aber was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, auch da denke ich mir so, das kann doch passieren. Und auf der anderen Seite hat die Bild-Zeitung dann sie, ich glaube nicht, dass man das dann auch so fußballerisch stachsig formuliert, wie ihre Aufgaben entbunden. Aber letztendlich ist sie da auch nicht mehr zuständig. Ich meine, sowas.
Ja, sie ist noch in der, sie ist einer anderen Redaktion zugewiesen worden. Ich meine, wir sammeln ja Gründe, wir wollen es ja verstehen. Und wahrscheinlich gibt es nicht nur einen Grund, sondern mehrere. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weil das fanden die Bayern nicht gut und sie haben es toleriert. Ja, wie sollten sie es anders tun? Aber ich glaube nicht, dass es gut ankam.
Ich möchte noch mal kurz ein bisschen, ja, glaube ich auch, ich möchte trotzdem noch mal kurz ein bisschen weiter einsteigen. Also ich glaube, der FC Bayern München bleibt immer der FC Bayern München so, wie er ist, wenn er sich vor Neuem versperrt. Und der FC Bayern München, und das spricht doch auch schon wieder für sich, war dann am erfolgreichsten, wenn man so wenig wie möglich verändert hat. Und er hatte dann die größten Krisen, wenn du versucht hast, in den Grundfesten und an den Grundsäulen des FC Bayern München etwas neu anzuordnen. Ich fange ganz kurz, nicht auslachen bitte, ich fange ganz kurz mit HGNU, die Fußballfans, so glaube ich erstmal wissen ganz genau, als ich die Bruder das Dach gestellt habe, an. Aber gehe dann auch noch ein bisschen seriöser weiter und sage, dann gab es ja eben auch noch diese Zeit, wo Niko Kovac gesagt hat, okay, ich gehe jetzt nochmal an Thomas Müller ran, hat irgendwie nicht funktioniert. Das war damals die Zeit, als Thomas Tuchel eigentlich ganz oben auf der Wunschliste stand, dass der nicht zustande kam und man dann quasi die B-Lösung genommen hat. Man hat sich für Niko Kovac entschieden, Niko Kovac hat auch gesagt, ich komme ja mit neuen Ideen. Und was man jetzt ja wiederum gehört hat, ist, dass Julian Nagelsmann auch eben jetzt nicht der allergrößte Freund von Thomas Müller war, sondern eher so die, ich möchte mal sagen, so die jungen, jüngeren deutschen Nationalspieler hinter sich hatte.
Joshua Kimmich hat sich ja sehr lobend
geäußert. Joshua Kimmich, aber auch Goretzka auch. Genau, das sind für mich dann wiederum ja auch eigentlich Spieler, die, wenn wir jetzt mal die Impfgeschichte rausnehmen, aber vielleicht irgendwie schon zwei reflektierte Spieler, die vielleicht auch für eine gewisse Intelligenz in dem Verein stehen und vielleicht für auch eine moderne Denke und nicht unbedingt dieses typisch Bayerische. So. Genau, und das ist das, was den Bayern nicht gefällt. Wer macht denn beim FC Bayern München Karriere? Es ist immer die Bayern-DNA. Das ist Brazos Hasan Salihamidzic, der dem FC Bayern München im Prinzip oder Uli Hoeneß alles zu verdanken hat. Den baut man da als eine gewisse Strohpuppe oder können wir auch sagen Marionette ein. Du hast so einen starken Oliver Kahn, über den müssen wir nicht reden, über das, was er geleistet hat und für welchen Verein er steht, nicht für den.
Ja, Kreis. Aber die schneiden halt auch schlecht ab. Ne? Also Salihamidzic hat jetzt, Nagelsmanns Vertrag läuft bis 2026, der wird ein paar Millionen kriegen. Bis zu 25 Millionen Ablöse, ich habe es gesagt, sind vorletzten Sommer an RB Leipzig geflossen. Das ist teuer. Also ich glaube, dass die Bayern am Ende da, weiß nicht, 40 Millionen versenken oder so. Keine Ahnung, wann Nagelsmann einen neuen Verein finden wird. Ich glaube auch nicht so, dass er so gestrickt ist, dass er seinen Vertrag jetzt möglichst lange aussitzen will. Gibt ja sogar das Gerücht, dass Tottenham jetzt an ihn rangeht, weil es ja eben mit Tuchel nicht klappt. Ja, dann halt Nagelsmann. Der wird auch in jeder Top-Liga Angebote kriegen. Ich glaube aber erst, er wird erst zuschlagen, wenn die neue Saison dann beginnt, also in der Sommerpause. Aber er wird, glaube ich, einen hohen Stapel an Bewerbungen haben und sich dann die Beste rauspicken können oder Anfragen, Bewerbungen sind es ja nicht. Das wird kein Problem für ihn sein. Aber trotzdem haben die Bayern, haben Salihamidzic und Kahn, vor allen Dingen aber Salihamidzic, der ihn ja als Sportvorstand quasi seines Amtes geholt hat, haben echt eine Menge Kohle versenkt damit.
Die haben unfassbar viel Kohle versenkt. Und das will ich ja damit sagen. Die Bayern stehen sich selbst im Weg, weil sie nicht den Mut haben, in das vermeintlich Ungewisse zu investieren oder beziehungsweise sich in einem Ungewissen fallen zu lassen. Was sie hätten machen müssen, ist, wir gehen jetzt mit dem Nagelsmann-Fallschirm aus dem Flieger raus und springen jetzt einfach mal raus und gucken, wo wir ankommen. Da hatten sie den Mut einfach nicht zu. Sie haben viel früher die Reißleine gezogen und haben gesagt, okay, wir trennen uns von dieser Geschichte und wir nehmen jetzt doch wieder irgendwie den vermeintlichen Sicherheitsschirm. Aber was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass du dich dann aber von dem einen, ich will jetzt nochmal dieses alte Wort aus den 2010ern verwenden, dass du dich jetzt von dem einen Laptop-Trainer trennst und den Laptop-Trainer, der das Wort Laptop-Trainer mit Oliver Kahn, sag ich schon, mit Jürgen Klopp quasi mit geprägt hat, dass du den dann holst, der wiederum dafür bekannt ist, dass der ja nun vor allen Dingen eines mitbringt, und zwar neben seiner fachlichen Kompetenz einen ganz, ganz eigenen Kopf.
Ja, aber er ist ein Welttrainer, muss man einfach sagen. Wenn du die Champions League gewinnst und dann noch als Fremdsprachler, also er hat mit dem englischen Verein die Champions League gewonnen, aber er war in Paris, er war mit PSG erfolgreich, ohne die Champions League mit Paris zu gewinnen, aber das hat weder ein Trainer vor ihm noch einer nach ihm geschafft. Er war mit dem FC Chelsea, wie gesagt, 2021 Champions League Sieger. Er ist neben Jürgen Klopp der deutsche Top-Trainer. Und was das angeht, haben sich die Bayern, glaube ich, auf der Trainerposition überhaupt nicht verschlechtert. Brazzo muss mit Tuchel auch seinen Ruf retten. Der muss funktionieren. Brazzo wird nicht hart angegangen. Vielleicht für das Geld, das er versenkt hat. Vielleicht für die Naivität, Nagelsmann mit so einem langen Vertrag bis 2026 auszustatten. Aber wenn du Nagelsmann feuerst und Tuchel in einem Atemzug als Nachfolger holst, dann hast du dich auf der Position, glaube ich, nicht großartig verschlechtert. Die Frage, die ich mir stelle, gibt es Lederhosen in der Größe von Thomas Tuchel? Gibt es vegane Weißwürste auf dem Oktoberfest? Da bin ich mir nicht so sicher.
Also in der Größe wird es hier in jedem Fall geben. Die Frage ist halt, ob es eine vegane Lederhose gibt. Ne? Also wir wissen ja, da steckt ja auch so ein bisschen Tier mit dran und mit drin. Vegane Weißwürste gibt es auch. Ich möchte aber noch einmal ganz kurz ernst dazu werden. Und zwar, da sind wir wieder bei dem Thema Hasan Salihamidžić als die gut bezahlte Marionette. Also ich glaube nicht, und sag mir, wenn du das glaubst, aber ich glaube nicht, dass Hasan Salihamidžić entschieden hat, wir trennen uns jetzt von Julian Nagelsmann und wir holen jetzt Thomas Tuchel, sondern das wird ja beim FC Bayern München ein Gremium entscheiden.
Und ja, keiner kann Salihamidžić, ne? Aber als Sportvorstand ist Salihamidžić ja, wenn man sein Amt definiert, für diese sportlichen Entscheidungen zuständig. Aber natürlich sind das Heiner Kahn und Salihamidžić, die das gemeinsam entscheiden. Aber Brazzo muss halt dann seinen Kopf eher dafür hinhalten, weil er ja Sportvorstand ist.
Ich glaube aber tatsächlich, dass auch eine ganze Menge Tegernseher Hell da auch mit reinfließt in so eine Entscheidung. Und zwar,
ich glaube nicht, dass das Tagesgeschäft eingebunden ist. Hoeneß hat doch neulich gesagt, in 6 bis 8 Wochen ist das Thema Nagelsmann erledigt. Also nicht, weil er glaubte, Nagelsmann wäre dann Geschichte, sondern weil er glaubte, Nagelsmann würde einfach mit der Mannschaft so erfolgreich sein, was er ja eigentlich auch ist, wenn man jetzt mal das kurze Zwischentief mit dem Rückfall auf den 2. Platz in der Bundesliga außen vor lässt. Ich glaube, Hoeneß ist wirklich eher so der Satellit, der über den anderen schwebt, also über den Vorstand um Kahn, Salihamidžić und Heiner, der Poltergeist vom Tegernsee, der bestimmt auch seine ganz eigene Meinung hat. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, wie so ein Familienunternehmen, wenn die nächste Generation jetzt die Geschäftsführung übernimmt und der Alte aber immer noch mitredet. Und manchmal denkt man sich dann so, ja, lass ihn halt, aber besser wäre es gewesen, er hätte die Klappe gehabt. Ich glaube, so ist die interne Wahrnehmung im Bayern-Vorstand von Uli Hoeneß. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der da gar nicht involviert war.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe für mich schon das Gefühl, dass dann die alten Granden, die alten Arrivierten, gerade beim FC Bayern München gibt es da ja sehr, sehr viele, die dann da meinen, irgendwie, was sie denn noch irgendwie zu melden hätten und nicht. Und Stichwort, du hast eine alte Marke und gibst die jetzt an den Staffelstab, gibst du jetzt an die nächste Generation weiter. Und der Alte mischt sich von hinten immer noch ein. Die Hannover 96-Fans werden sagen, wir wissen gar nicht, wovon ihr redet.
Ja, aber ich finde, man kann Tuchel auch mit Pep Guardiola, der war ja zwischen 2013 und 16 auch Bayern-Trainer, vergleichen. Die haben sich auch gut verstanden. Ich musste dran denken, vor ein, zwei Tagen, die saßen doch mal in irgendeinem Münchner Nobelrestaurant und haben da mit Salzstreuern taktische Spielzüge nachgestellt. Und die haben sich auf einer total kollegialen Ebene gut verstanden und sind ja auch in England mehrfach aufeinander getroffen, als dann Tuchel noch Trainer bei Chelsea war und Pep eben schon bei Manchester City. Und ich glaube schon, dass das auch in die Richtung geht. Also Tuchel ist ein Freak. Der kann mit jeder Mannschaft Erfolg haben. Also natürlich kann er nicht mit Mainz 05 die Champions League holen, aber mit so einem Kader, wie ihn der FC Bayern aufgestellt hat, kann der die Champions League gewinnen und die anderen beiden Titel, DFB-Pokal, Meisterschaft logischerweise auch. Glaubst du, dass es ein Vorteil ist, dass der jetzt mit Dortmunder Vergangenheit am Samstag auf Borussia Dortmund trifft?
Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, es ist wirklich egal, weil ich will mal sagen, es gibt ja 100%, ne? Also es gibt eine Marke von 100% und dann kannst du immer noch sagen, wir werden 110% geben. So, ja, also es ist sicherlich so, dass dadurch, dass jetzt, ich sag mal, Thomas Tuchel auf den BVB trifft, dass der BVB auf Thomas Tuchel trifft, dass Watzke auf Thomas Tuchel trifft nach dem Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus und nach diesem Spiel oder beziehungsweise rund um das Spiel gegen die AS Monaco von damals, diese ganzen Streitigkeiten, diesen Zwist, den es gab zwischen Watzke und Tuchel, den wiederum Watzke am Rande dieses Spiels gegen die AS Monaco bestätigt hatte und so weiter und so fort. Ja, das spielt alles rein, aber trotzdem würde ich nur sagen, diese 100%, die an Rivalität, die an Spannung, die an Konstellationsaufreibung gegeneinander ohnehin schon vorhanden ist oder sind, diese 100%, die kannst du und brauchst du jetzt gar nicht mal toppen. Also das will ich glaube, das spielt in dem Sinne keine Rolle, weil du sowieso schon das Maximum an Rivalität ja und an Esprit, was dieses Spiel versprechen könnte, schon erreicht hast. Und von daher ist das, glaube ich, egal. Ich glaube, nochmal, was du davor gesagt hast, ist auch sehr spannend. Das ist ja auch das, was Thomas Tuchel gesagt hat. Er hat gesagt, er hat jetzt mit dem FC Bayern München, das ist absolut seine erste Wahl, den verheißungsvollsten Kader. Also damit meint er auch eben, was schon Talente, aber auch gleichzeitig und Qualität angeht in ganz Europa. Und das ist natürlich ein Riesenprojekt. Und stell dir mal vor, Thomas Tuchel gewinnt mit dem FC Bayern München dies Jahr das Triple, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Tja, dann hat, ich sag mal, Julian Nagelsmann den Steigbügel ganz schön niedrig gehalten, oder?
Ja, der darf sich dann auch ein bisschen als Meister, Pokalsieger und Champions League-Sieger fühlen.
Otto Rehhagel, meinst du, damals, 97?
Ja, genau. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass die Bayern alle drei Titel abräumen. Thomas Tuchel, kann man sagen, dass er und Aki Watzke sowas wie ziemlich beste Feinde sind? Watzke hat ja mal gesagt, auch im Nachgang, als Tuchel nicht mehr bei Borussia Dortmund war, Tuchel sei ein schwieriger Mensch.
Aber gut, ich meine, mit dieser Meinung steht Watzke ja auch nicht exklusiv da. Ich meine, klar, an dieser Stelle holt man immer wieder dieses Video aus dem Mainzer Training raus, ne, wo dann wie Tuchel da explodiert und das Training unterbricht und da ein Spieler zusammenstaucht und zusammenschreit. Und in diesem Fall ist nicht Erik Maxim Choupo-Moting gemeint, der jetzt zum dritten Mal auf Thomas Tuchel trifft nach Mainz und Paris Saint-Germain. Ja, ich glaube wirklich, dass in Thomas Tuchel dieses Genie steckt. Und wie wir alle wissen, ist ein Genie auch immer sehr, sehr nah am Wahnsinn. Ich glaube aber auch, dass es das braucht. Und ich glaube auch, dass Pep Guardiola, der ja auch sonst immer als der absolute Trainerguru galt und wo viele gesagt haben, der FC Bayern München hat den schönsten Fußball gespielt unter Pep Guardiola, nicht den erfolgreichsten, weil das Triple haben sie damals auch nicht gewonnen. Aber ich bin mal einfach wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich glaube schon, dass zu einer gewissen Genialität auch ein Wahnsinn gehört. Die Frage ist nur, wie man diesen Wahnsinn halt auch zulässt und wie man ihn dann vielleicht auch moderiert. Und ich glaube vor allen Dingen genau, dass man diesen Wahnsinn halt auch zulassen muss und man muss sich selber in die Augen schauen, also vielleicht im Spiegel oder vielleicht auch in der Vorstandsrunde und damit meine ich Heiner Kahn, Salihamidzic und sagen, okay, was wollen wir? Wollen wir Tuchel? Dann müssen wir diesen Wahnsinn auch akzeptieren und müssen auch akzeptieren, dass es vielleicht innerhalb der Mannschaft mal irgendwelche Querschläger gibt, Menschen, die mit ihm nicht können, aber dann gehen wir halt diesen Weg. Oder du stehst halt in 12 Monaten oder in 1,5 Jahren wieder an diesem Punkt und sagst, okay, der hat noch einen Vertrag bis 2025, wir trennen uns jetzt aber vorher von ihm und weil Ole Werner jetzt frei ist, holen wir Ole Werner.
Ich glaube aber, dass dieser Wahnsinn gar nicht mehr so ausgeprägt ist. Das hatte sich ja schon in seiner Zeit bei Paris Saint-Germain angedeutet. Da kam er ja, ich meine, da spielten auch schon Mbappé und Neymar, Messi noch nicht, aber Mbappé und Neymar spielten da auch schon bei PSG, als Tuchel da war. Und er kam ja mit diesen Stars sehr gut klar. Und das ist ja wirklich so eine Ansammlung an Stars. Also bei Bayern München muss man ja sagen, die Spieler passen zusammen, die da verpflichtet worden sind. Da hat man ja nicht einfach den Katalog aufgeblättert und das Preisschild mit dem höchsten Preis trägt, verpflichtet. Nach diesem Motto geht ja Paris Saint-Germain bei seinen Transfers vor. Das war ja wirklich eine willkürlich zusammengestellte Mannschaft. Und das hat ja offenbar sehr gut funktioniert, auch zwischenmenschlich. Ich glaube, er ist nicht mehr so verkopft. Ich glaube auch, dass die Bayern, unabhängig davon, wer da jetzt auf der Trainerbank sitzt, das Topspiel am Wochenende gegen Dortmund zu Hause gewinnen werden. Habe ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Da hatten wir, glaube ich, auch drüber gesprochen. Oder was die vorletzte, ich weiß es gar nicht mehr. Aber bei dieser Einschätzung bleibe ich. Und dann wird Aki Watzke am Ende ziemlich schlechte Laune haben.
Ja, das denke ich definitiv auch. Das glaube ich auch, dass er dann schlechte Laune haben wird. Ich wollte dir trotzdem noch einmal ganz kurz widersprechen, was ich ja nur ungern mache.
Nur zu. Ich höre kurz weg.
Zu Chelsea-Zeiten, das war jetzt ja nun die vergangene Station. Erstmal gab es ja diesen völlig verrückten und durch die Medien auch schon sehr hochgejazzten Händedruck da zwischen, war das Conte und Tuchel? Oder,
ja, genau.
Ja, also ich meine, wie gesagt, also für solche Szenen ist Thomas Tuchel dann eben auch gut. Und beim FC Chelsea wurde er dann ja eben doch auch am Ende, so hört man ja, wegen interner Schwierigkeiten oder wegen internen Aneckens gegangen und das eben, obwohl er die Champions League sogar auch gewonnen hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man diesem Tiger den Zahn gezogen hat. Vielmehr sehe ich Thomas Tuchel als den Hai, wie man ja weiß, der die Zähne, die scharfen Zähne verliert, aber die automatisch nachwachsen.
Ja, schönes Bild. Ich glaube aber, dass die Bayern, sie haben einen Trainer aus dem sehr hohen Regal rausgeschmissen und sie haben aus einem ebenso hohen, wenn nicht sogar noch höheren Regal einen Trainer verpflichtet. Tuchel wird immer dafür, er wird sich immer dafür feiern lassen können, dass er mit Chelsea 2021 die Champions League gewonnen hat. Der FC Bayern hat einen Champions League Trainer verpflichtet und hat einen der aufregendsten Trainer wahrscheinlich immer noch, man kann ihn immer noch als jungen Trainer bezeichnen, Julian Nagelsmann, der ja auch erst 35 Jahre alt ist, entlassen. Die Bayern haben sich da nicht verschlechtert, davon bin ich überzeugt. Aber das
davon,
ist so.
Ja, aber davon bin ich auch überzeugt. Und ich meine, wenn du natürlich nach diesen Bayern-Kriterien dir einen Trainer schnitzen kannst, und da gucken wir natürlich immer in dieses Champions League-Trainer oder Champions League-Sieger-Trainer-Regal, ne? Und dann sagst du natürlich am liebsten einen, der aus Deutschland kommt oder der Deutsch spricht, der in der Kabine Deutsch spricht und der irgendwie so. Und jetzt auch die mit den Werten sich so ein bisschen anfreunden kann. Und jetzt war das bei Thomas Tuchel so, der lebt ja aktuell auch in München. Der war, glaube ich, irgendwie, so hieß es doch irgendwie, 20 Minuten später war er da und hat mit Sally Amitic fünf Stunden gesprochen. Also natürlich ist das dieses berühmte Arsch-auf-Eimer-Modell. Auf der anderen Seite, ne, möchte ich einfach nochmal gleichzeitig sagen, mit Hansi Flick hattest du eben eher dann so Typen, so ein Typ Jupp Heynckes, so der, ich sag mal so, der jetzt vielleicht selber so ein bisschen in den Hintergrund tritt, der den Kader moderiert, der aber am Ende auch unfassbar erfolgreich ist und trotzdem den du dann auch nicht halten kannst, weil auch er letztendlich an Hasan Salihamidzic gescheitert ist. Und ich bin da einfach mal wirklich sehr, sehr gespannt, weil wenn Thomas Tuchel irgendwann beim FC Bayern Geschichte sein sollte, dann frage ich mich auch tatsächlich, okay, wen willst du dann noch holen?
Ach, bis dahin gibt es wieder neue Stars am Trainerhimmel. Bei Hansi Flick frage ich mich, ob er im Winter in Katar kurz mal gedacht hat, wäre ich bloß bei den Bayern geblieben. Ist das schon die Überleitung zur Nationalmannschaft oder wollen wir da gar nicht so tief einsteigen?
Doch, finde ich, müssen wir auf jeden Fall noch mal ganz kurz, also bevor es natürlich zum großen Duell Domenico Tedesco gegen Hansi Flick kommt, oder beziehungsweise, ich habe das ja eingangs so ein bisschen spaßeshalber gesagt, aber ich meine mal jetzt ganz im Ernst, wir nähern uns der Debatte und sagen, wir reden über die aktuell formbesten Spieler und wir reden vielleicht auch über Konkurrenten im Sturm, die da heißen Berisha vom FC Augsburg, dann ist doch die deutsche Fußballnationalmannschaft eigentlich auch tatsächlich gar nicht mehr so weit davon entfernt, den passenden Co-Partner im Sturm für Niklas Füllkrug vielleicht auch noch mit zu verpflichten.
Marvin Ducksch.
Ja, jetzt, wie gesagt, also vor Jahren hätte ich auch noch drüber gelacht und habe gesagt, okay, beim FC Bayern München, beim FC St. Pauli hatte man immer das Gefühl, als hätte er so einen Backstein im Schuh und dem verspringt ja jeder Ball und der kann ja gar keinen Fußball spielen. Dann wird der Torschützenkönig mit Holstein Kiel in der zweiten Liga, okay, und dann hat er sich danach bei Düsseldorf und Hannover 96 eher mehr schwer getan in der ersten Liga. Aktuell ist er aber sehr, sehr formstark, hat schon 7-mal getroffen, in den letzten Spielen eigentlich fast immer. Und wenn du jetzt quasi sagst, wir gehen jetzt nochmal einen Weg mit neueren Gesichtern und wir laden jetzt auch mal jeden ein, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, dann musst du auch ganz ehrlich sagen, dann kannst du auch zumindest ganz kurz über Marvin Ducksch nachdenken, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil dieses Duo Füllkrug-Ducksch ja nun auch wirklich sich als sehr eingespielt erwiesen hat.
Ich muss dich sogar korrigieren, Marvin Ducksch hat sogar 8-mal getroffen
in
der Bundesliga-Saison. Was dagegen spricht, ist die enge Verzahnung zwischen A-Nationalmannschaft und U21. Die Spieler, die Flick jetzt nominiert hat, zum ersten Mal nominiert hat, Kevin Schade kam ja zum Einsatz.
Obwohl, wenn man ganz kurz, da muss ich dich einmal ganz kurz unterbrechen. Also wenn man in die Kiefer von Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug schaut, dann kann man von einer engen Verzahnung nun wirklich nicht sprechen.
Aber die A-Nationalmannschaft und die U21, die haben sich doch sogar zusammen getroffen. Es gibt gemeinsame Termine. Berisha, Schade, Felix Metscher, das sind Spieler, die aus der U21 kommen, die jetzt in der A-Mannschaft gespielt haben. Also die Durchlässigkeit soll erhöht werden, dass mehr Spieler aus dem Bereich dann auch in der A-Nationalmannschaft andocken. Das spricht gegen Ducksch, aber ich meine, allein die Tatsache, dass Füllkrug jetzt funktioniert, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, was hat der Junge für ein Pech gehabt in seiner Karriere? Wie oft war der verletzt? Jetzt ist er in der Bundesliga bei 15 Toren, hat es im letzten Moment auf den viel zitierten WM-Zug geschafft, ist mit 2 Toren und guten Leistungen der Spieler, der diese ganze Blamage noch am ehesten für sich nutzen konnte. Jetzt trifft er wieder im ersten Länderspiel nach dieser WM-Blamage 2-mal beim 2-0 gegen Peru. Jetzt steht er bei 5 Länderspielen und 5 Toren für die Nationalmannschaft. Ich meine, der ist jetzt der Stürmer Nummer 1, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist doch reines Glück. Also der war ja niemals ernsthaft ein Kandidat bei Hansi Flick. Das kann ja niemals einer gewesen sein. Der war vor einem Jahr noch Zweitligaspieler bei Werder Bremen. Wie oft der Zufall da auch reinspielt, und das zeigt ja auch ein bisschen, in welcher Notsituation die Nationalmannschaft gewesen ist. Es zeigt aber auch, dass sich Hansi Flick nicht zu schade gewesen ist, diesen Spieler mit zur WM nach Katar zu nehmen. Und bei Marvin Ducksch wäre ich mir nicht so sicher. Das wäre natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, wenn vom Aufsteiger plötzlich beide Stürmer für Deutschland spielen. Da glaube ich aber eher doch, dass die Spieler, die aus der U21 kommen, und Berisha hat auch 8-mal getroffen, wobei ich sagen muss, Ducksch ist spektakulärer, bei Berisha waren, glaube ich, auch ein paar mehr Elfmeter dabei. Ja, der ist halt jetzt da, und dann gibt's ja noch Lukas Metscher vom VfL Wolfsburg, der gerade verletzt ist, der wird wahrscheinlich dann auch wieder nominiert werden, weil er vom Stürmertyp halt einer ist, der so noch nicht im Kader von Flick vorhanden ist, auch wenn der nicht mehr Tore erzielen wird als Marvin Ducksch. Aber ein charmanter Gedanke auf jeden Fall.
Stimmt, das war mein Gedanke. Berisha war auf der einen Seite so, ja, wo ich mich gefragt habe, da fehlte mir irgendwie so ein bisschen die Quote. Aber nee, stimmt, bei mir war eigentlich der Gedanke, jetzt habe ich es auch wieder, bei Felix Metscher, wo ich gedacht habe, so okay, den jetzt sofort zu nominieren. Ja, klar,
kann ich auch nicht verstehen. Ist aber eine andere Position. Mittelfeldspieler Lukas, sein Bruder ist ja Mittelstürmer. Ja. Der war ja auch schon oft dabei, obwohl er bei Wolfsburg jetzt auch nicht so viele Tore erzielt hat. Und jetzt ist er ja schon länger verletzt.
Aber zum Füllkrug noch mal ganz kurz. Ich meine, das ist wirklich eine Geschichte, ich will nicht sagen, die nur der Fußball schreibt. Aber ich will einfach nur mal sagen, das ist doch wirklich der Wahnsinn. Weil man muss dazu ja auch noch sagen, unter Markus Anfang häufig draußen gewesen. Also auch da hieß es so, ja, und weiß nicht, gab auch mal, ich will nicht sagen disziplinar, aber auf jeden Fall haben die halt nicht gematchert, also die haben nicht zusammengepasst, und dann muss man dazu ja auch sagen, wegen dieser Passaffäre oder vielleicht nicht nur wegen dieser Passaffäre, aber auch hauptsächlich wegen dieser Passaffäre.
Impfpass.
Ja, kommt es, ja genau, zu dieser Geschichte bei Markus Anfang, kommt es zu diesem Trainerwechsel, kommt es dazu, dass Ole Werner auf Niklas Füllkrug setzt, kommt es dazu, dass Werder in Fahrt kommt, kommt es dazu, dass Füllkrug in Form kommt, kommt es dazu, dass Werder aufsteigt, kommt es dazu, dass Füllkrug weiter trifft, kommt es dazu, dass Füllkrug gesund bleibt, kommt es dazu, dass sich Werner verletzt, kommt es dazu, dass Flick ihn nominiert, und jetzt steht er irgendwie Ende März als absoluter gesetzter Nationalstürmer da. Also das ist doch wirklich, es ist doch völlig irre.
Und für mich die nächsten Elfmeter darf er wahrscheinlich auch schießen. Kai Havertz hat es ja nicht so gut gemacht. Also der steigt im Ranking. Und wenn du siehst, wie der sich präsentiert bei der Pressekonferenz, er ist ja wegen seines Alters auch einer der erfahrenen Spieler, der wirkt so aufgeräumt, der ist unterhaltsam, der scheint auch ein gutes Standing zu haben im Team, sagt dann auch so Sätze wie, dass er die jungen Spieler an die Hand nimmt, und der passt da rein, und der, ich weiß nicht, ob er selbst jeden Tag begreift, was da gerade passiert, aber der ist richtig wichtig. Und man kann nur hoffen, dass der sich nicht verletzt, weil der wird ja logischerweise dann auch für die für die EM 2024 wichtig werden.
Definitiv, definitiv. Und ich meine, die logische Konsequenz bei all dem Charme und bei all der Fußballromantik ist für mich ehrlich gesagt auch, dass er im kommenden Sommer zum FC Bayern München geht, also vielleicht auch langfristig als eher vielleicht auch als Backup, sage ich jetzt mal, aber ich würde ihm dann auch trotzdem zutrauen, dass er als geholter Backup dann doch mehr Spiele macht, als man ihm das erst zutraut. So ein bisschen der Klose-Weg, so dass du sagst, okay, du holst jetzt mal Klose und guckst mal irgendwie, was da so passiert, aber am Ende setzt er sich dann eben doch durch. Und ich kann mir auch vorstellen, wie gesagt, gesetztesfalls die Knochen halten, dass da dieser Weg noch nicht zu Ende ist. Und man muss ja wiederum, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht Karim Benzema und Niklas Füllkrug vergleichen, aber es gibt ja viele Stürmer, die dann erst so um die 28, 29, erst jetzt 30, so richtig dann in dieses Weltklasse-Fahrwasser gekommen sind. Gerade wenn du diesen.
Als Weltklasse würde ich Füllkrug noch nicht bezeichnen. Wenn du ihn mit Benzema vergleichst, dann würdest du ja fast sagen, dass er demnächst auch Weltfußballer wird.
Nein, 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 eben, ich habe ja gesagt, ich will ihn nicht mit Benzema vergleichen, aber ich meine zum Beispiel, wenn er jetzt, sagen wir mal, zum FC Bayern München wechselt und da der Stürmer ist, der da vorne angespielt wird von den Gnabrys und Comans und Sanés dieser Welt, dann ist er halt auf jeden Fall erstmal in diesem Weltklasse-Fahrwasser, was ihn noch nicht zum Weltklasse-Stürmer macht, aber auf jeden Fall kann er halt mit denen dann mithalten und dass er, oder anders gesagt, dass man ihm das zutraut, möglicherweise auch, aus Mangel an Alternativen. Das sehen wir ja in der Nationalmannschaft.
Ja, ich glaube auch, dass der demnächst wie Kinder aus ihren Klamotten rauswachsen, aus Werder Bremen rauswächst. Das deutet sich ja auch zwischen den Zeilen schon so in seinen Aussagen an. Die Bremer werden ihn nicht halten können. Der weiß ja auch, wie alt er ist. Der hat sein Geburtsdatum im Kopf und weiß ja auch, dass er den Moment vergolden kann und das wäre für ihn jetzt nach dieser Saison der optimale Zeitpunkt. Ich glaube auch, dass er das tun wird.
Ja, glaube ich auch.
Was ich übrigens witzig finde, darüber können wir auch noch mal ein paar Sätze verlieren. Die Nationalmannschaft versucht ja auch wieder so eine Euphorie auszulösen und muss ja auch darauf aufmerksam machen, dass in anderthalb Jahren hier ein großes Fußballturnier in Deutschland stattfindet, nämlich die EM 2024. Dafür ist ja Rudi Völler als DFB-Direktor, als Interimsnachfolger von Oliver Bierhoff eingestellt worden. Wie beobachtest du den so in seinen Aussagen? Wie gelungen ist das, was der so macht? Also jetzt ist ja die One-Love-Binde, darüber haben wir auch gesprochen. Oder haben wir darüber schon gesprochen? Abgeschafft worden? Ich muss mal gerade überlegen. Ja. Die One-Love-Binde war ein Thema bei uns, ne, in der vorherigen Folge.
Wie bitte? Die One, nee, war sie nicht. Ich glaub nicht, dass wir darüber gesprochen haben. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mittlerweile mich an meine eigenen Sätze nicht mehr erinnern kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht drüber gesprochen haben.
Ja, Schwarz-Rot-Gold ist jetzt ja wieder die Binde. Also damit will man ja auch nach außen hin den Eindruck erwecken, dass politische Diskussionen jetzt vom Sport getrennt werden. Damit geht die Nationalmannschaft natürlich komplett an den Zeitgeist vorbei. Und das ist ja auch so eine Rudi Völler-Denke, die er da jetzt durchgesetzt hat. Und zumindest ist er ja offenbar sehr meinungsstark und seine Meinung wird auch akzeptiert und umgesetzt. Aber ansonsten höre ich dann Sätze wie, ja, wir waren gar nicht so viel schlechter als die Argentinier bei der letzten WM und wir müssen einfach, dass der Funke überspringt vom Publikum, das wird schon klappen und da wird auch eine Euphorie entstehen. Diese Sätze wird er jetzt wahrscheinlich wochenlang, monatelang, anderthalb Jahre lang in jedes Mikrofon sprechen, in jedes Diktiergerät, bis es die Leute glauben. Aber das ist, finde ich, so als Strategie ein bisschen dünn, oder wie siehst du das?
Ja, bin ich bei dir, weil es letztendlich auch wieder der Weg zum Gestern ist. Und da haben wir beim DFB, wie so häufig, eine ähnliche Struktur, was das Unternehmensdenken angeht, wenn man mal diesen Verband auch als gleichzeitig als Unternehmen sehen möchte, so ja, wie beim FC Bayern, wo du einfach sagst, so, oh, ich habe irgendwie Angst vor dem, was wir bislang noch nicht gemacht haben, also machen wir das, was wir schon mal gemacht haben. Und das passt natürlich nicht in diesen Zeitgeist und das passt überhaupt nicht in dieses, sagen wir mal, in deine Kernzielgruppe, die du erwischen willst. Ich meine, diese Bernhards und diese Jochen und diese Jörgs, die dann da alle in ihren Gartenlauben wieder die schwarz-rot-goldenen Lippenstifte sich unter die Augen schmieren und die schwarz-rot-goldenen Anglerhüte tragen und die das spannende XL-Trikot von Michael Ballack noch anziehen von der WM von 2010. Die hast du ja schon, die brauchst du auch gar nicht.
2010 war Ballack nicht dabei. Dank Kevin Prinz.
Ja, genau. Ja, der war nicht dabei. Aber ich meine, das Trikot 2010 hatte er trotzdem. Ja, hat er
aber auch, ich verstehe dich komplett. Ich weiß genau, worauf du abzielst.
Die hast du ja. Aber du willst ja vielleicht, oder was heißt, vielleicht willst du es auch nicht. Also wenn du so weitermachst, dann bekommst du sie halt auch nicht. Aber du musst doch eigentlich mal wieder an diese Gen Z ran. Du musst doch an die Jungen ran. Du weißt doch ganz genau, wenn du jetzt auf den Grundschulhöfen unterwegs bist oder wenn du, das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, du schaust mal irgendwie beim Schulsport in der Grundschule zu, aber ich meine das jetzt dahingehend, welche Trikots da getragen werden. Da wird jetzt nicht das Trikot von, weiß nicht, Mario Götze ist jetzt ja auch kein gutes Beispiel, aber wird nicht das Trikot von Niklas Füllkrug getragen, sondern eben das von Kylian Mbappé oder das von Benzema oder das von Messi oder das von Ronaldo. Also du musst doch eigentlich versuchen,
die oder Fans... Oder von Lukas Daschner hier in Hamburg.
Ja, oder von Jan-Philipp Kaller. Aber ich meine, du brauchst doch eigentlich genau diese Kinder oder du brauchst halt irgendwie die Jugendlichen und du brauchst vor allen Dingen auch die Leute, die anders denken. Ich muss dazu sagen, ich habe gestern einen Menschen hier kennengelernt, einen Typen kennengelernt. Hier war gestern so ein Abend, hier konnte irgendwie jeder irgendwie was beitragen, was er wollte, konnte entweder singen, konnte ein Gedicht erzählen. Man sagt sowas ja als Open Mic so, ne? Und dann hatte man den Kollegen da gefragt, so, woher kommst du jetzt eigentlich? Und dann hat er gesagt, so, ja, er kommt von dieser Erde, aber wenn man so will, aus den USA. Und damit will ich nur sagen, so, ja, man muss jetzt irgendwie auch nicht alles esoterisch angehen und man muss jetzt irgendwie vielleicht auch nicht irgendwie komplett seinen Pass vergessen und auch nicht leugnen, dass man irgendwo ja auch von einer gewissen Region dieser Erde kommt. Aber ich will nur sagen, dieses Open-Minden, dieses Andersdenken, das ist ja nochmal viel mehr integriert, dieses wer bin ich eigentlich, wo wollen wir hin und lieb doch, wen du willst und akzeptiere doch auch andere Menschen so, wie sie sind. Und ich meine, für all das muss man ja sagen, für dieses jüngere, globalere Denken steht ja nicht Rudi Völler. Jetzt habe ich sehr lang rumschwadroniert, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Jörg, Manfred, Bernhard am Grill hat er und die Generation, die vielleicht eher eine Falafel und Hummus und vielleicht, keine Ahnung was, eine Guacamole auf den Tisch stellen möchte, die hat er nicht. Jetzt weißt du, was ich meine.
Ja, ich will dir auch gar nicht widersprechen. Das stimmt ja auch alles, was du sagst. Die hat er nicht, aber ich glaube, die wird er auch nicht kriegen und das ist auch nicht seine Aufgabe. Er soll versuchen, ja, dass der Ticketverkauf steigt und dass irgendwie wieder so eine leichte Aufbruchstimmung um die deutsche Nationalmannschaft herum erzeugt wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass er demnächst bei Karstadt, wenn es dann bis da noch ein paar Karstadt-Kaufhäuser gibt, in der Fußgängerzone steht und Autogramme schreibt und Eintrittskarten verkauft. Also Rudi ist für alle da. Über Rudi soll die Euphorie erzeugt werden. Das ist hemdsärmelig, das ist keine langfristig ausgebrütete Strategie. Ich glaube aber, genau daran werden wir uns bis zum ersten Anstoß der EM 2024 gewöhnen müssen. Und danach kommt dann die ganz große langfristige Strategie nicht auf den Tisch. Aber darüber können wir noch nicht reden, weil wir müssen der Nationalmannschaft auch jetzt auf jeden Fall mal das Turnier noch Zeit geben, bevor wir sie das nächste Mal vernichten. Aber vielleicht können wir sie auch noch dem nächsten Spiel gegen Belgien vernichten. Das findet ja Dienstag statt, 20:45. Heute ist Montag, schon sehr später Abend. Deswegen können wir jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so lange über Belgien reden, weil es keinen Sinn macht, weil das, was wir sagen, könnte dann schon bald wieder überholt werden. Wie geht's weiter? Wollen wir so ein bisschen quizzen? Also das wäre zumindest mein Beitrag für die Kultrubrik. Hättest du Lust?
Ich möchte ganz gerne nochmal mit dir vielleicht, wir haben ja manchmal so gewisse Themen, die wir auch geschuldet durch die Aktualität außer Acht lassen. Ich möchte jetzt einfach mal androhen, ich weiß nicht, ob es die nächste Folge ist oder die übernächste Folge. Ich möchte tatsächlich auch nochmal mit dir über Holstein Kiel reden, weil wir über Holstein Kiel schon länger nicht mehr gesprochen haben und wir tatsächlich ja auch sehr viele...
Ich bin Sonntag bei Reporter bei Holstein Kiel gegen Arminia Bielefeld. Gerne danach, weil da habe ich auch einen etwas ausführlicheren Eindruck machen können.
Wir müssen ja auch nicht die ganze Folge über Holstein Kiel reden, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sich da gerade so ein bisschen was zusammenbrodelt, irgendwie nicht nur von Fanseiten, sondern auch viele, also da steht ja so ein bisschen der ganz große Umbruch, also die letzten aus der Aufstiegsmannschaft, die verabschieden sich dann jetzt im Sommer nach vielen, vielen Jahren und vielen Fans missfällt das und irgendwie hat man so das Gefühl, dass Holstein Kiel auf der Stelle steht und das auf der Stelle tritt und dass da, wenn da irgendwie was nachkommt, dann ist es der Torschützenkönig aus der fünften Liga. Ich überspitze jetzt ein bisschen, aber lass uns das doch vielleicht mal angehen nach dem Spiel.
Schreibe ich in mein Anstoßnotizbuch für die kommende Folge Themenvorschlag Doppelpunkt Holstein Kiel ist hiermit vermerkt.
Wir kümmern uns um die ganz großen Vereine. Danach kommt das Sandhausen-Spezial, bevor wir dann mit Waldhof Mannheim weitermachen.
Ja, oder SV Meppen, da war ich am Wochenende. Da ist auch eine Menge los. Mann, 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 die haben Stress mit ihren Ultras. Die haben nämlich den Support eingestellt. Der ganze Block war leer. Aber das führte jetzt zu weit. Wollen wir unsere Kultrubrik starten?
Lass uns das gerne machen. Komm.
Dann geht's jetzt los.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Hast du denn Zeit gehabt, dir was auszudenken?
Nee, doch.
Oder träumst du nur von Palmen, Cocktails und Strand?
Nee, natürlich habe ich das getan. Selbstverständlich sogar, möchte ich sagen, habe ich das getan.
Ja, dann entscheide du, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Okay, dann fange ich gerne an und... Ich fange gerne an. Und zwar, ich bin ja im Land des Fußballweltmeisters der Herzen. Ich bin ja in Costa Rica, in Zentralamerika. Und ich habe mit dir oder beziehungsweise für dich und für euch alle da draußen ein kleines Costa Rica-Quiz vorbereitet. Und wir haben natürlich schon über einen der ganz Großen gesprochen, der den Fußball hier in Costa Rica, ich will nicht sagen groß gemacht hat, aber der ihn auf jeden Fall bis ins oberste Regal, um das nochmal wieder mit drin zu haben, getragen hat. Und jetzt ist die Frage, über wen sprechen wir?
Ja, über den Torhüter, Navas.
Wir sprechen nicht über Keylor Navas, sondern ich möchte noch vorher mit dir über den Spieler sprechen, der beim WM-Eröffnungsspiel 2006 doppelt traf, und zwar gegen den WM-Gastgeber, gegen Deutschland. Weißt du noch, wie dieses Spiel ausgegangen ist?
4-2.
Weißt du, wer die Tore schoss für Costa Rica?
War das Kempel?
Nein, Kempel, ja, sehr gut. Auch ein großer Name im kostarikanischen Fußball. Möchtest du weiterraten oder soll ich
dir... Oder war das Van Schop?
Es war Van Schop, es war... Wenn
der
ich
spielt,
jetzt
der spielt Van immer Schopp, noch. Der spielt immer noch. Der Paolo Van Schopp.
Nee, das glaube ich nicht.
Nee, spielt nicht mehr, du hast recht.
Also ich kann dir sogar das ganz genau sagen. Also Van Schopp ist mittlerweile 46 und ein ehemaliger kostarikanischer Fußballtrainer und Spieler. Das ist richtig. Er traf zweimal gegen Deutschland und zwar zum zwischenzeitigen Ausgleich. Und er verkürzte auf 2-3 aus kostarikanischer Sicht in der 73. Minute. Ich möchte mit dir aber dann auch noch mal ganz kurz, ich glaube, wir hatten schon vor etlichen Monaten mal über dieses Spiel gesprochen, aber jetzt bietet sich das ja vielleicht noch mal an, ganz kurz auf die deutschen Tore blicken. Weißt du noch, wer das 1-0 schoss?
Philipp Lahm hat getroffen.
Ja.
Oliver Neuville auch.
Nein, aber ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer im österreichischen Vereinsfußball hat.
Ja, Miroslav Klose hat zweimal getroffen. Und das andere Tor würde ich einfach mal Lukas Podolski zuschreiben.
Nein, das Tor schoss ein ehemaliger Bremer, ein ehemaliger Dortmunder und ein ehemaliger Spieler vom FC Toronto. Das ist richtig. Thorsten Frings.
Ja, FC Bayern wäre auch möglich gewesen.
Auch natürlich FC Bayern München. Ja, ist ja völlig klar. Und ich glaube, auch den entscheidenden, kann das sein, dass er den entscheidenden Elfmeter gegen Argentinien verwandelt hat? War das nicht so?
Nee, gegen Argentinien war er nicht dabei.
War nicht dabei?
Gegen Argentinien, nee, Quatsch, gegen Italien war er nicht dabei.
Argentinien hat er getroffen. Ich glaube sogar den entscheidenden. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das gucke ich gleich nochmal nach, während du mit deinem Quiz weitermachst. Jetzt kommen wir zu dem großen Keylor Navas Quiz. Und zwar möchte ich noch einmal ganz kurz mit dir in die Erfolgsgeschichte von Keylor Navas blättern, der ja dreimal die Champions League gewann und das unter anderem ja zweimal tat mit welchem Verein?
Real Madrid.
Sogar insgesamt dreimal. Unter Zinedine Zidane dreimal. Erst ist er nach Spanien in die zweite Liga gewechselt, dann ging es weiter zu Udi Levante, dann ging es weiter zu Real Madrid, erst als Ersatztorhüter von Iker Casillas. Und als er dann da verdrängt wurde, ging er zu Paris Saint-Germain. Also man kann schon sagen, das war eine absolute Weltkarriere. Meine Frage
an dich. Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Tim Borowski hat den Elfmeter gegen Argentinien verwandelt. Ich habe das lässt mir keine Ruhe. Nachgeguckt. Neuville trifft, Ballack trifft, Podolski trifft, Borowski trifft, Esteban Cambiasso hat danach vergeben. Danach war Deutschland im Halbfinale.
Tim Borowski. Stimmt. Okay, ja, cool. Danke fürs Nachblättern. Also jetzt zurück zum großen Keylor Navas Quiz. Die Frage ist, bei welchem Verein spielt Keylor Navas jetzt?
Er spielt nicht mehr bei Paris Saint-Germain. Da war er ja auch lange. Ich stehe auf dem Schlauch. Gib mir einen Tipp.
Ich gebe dir einen Tipp. Er spielt in England.
Und ja, zwar da gibt es viele Vereine.
Und zwar bringt man, glaube ich, diesen Verein möglicherweise auch mit Robin Hood so ein bisschen in Verbindung.
Nottingham Forest.
Ja, ist richtig. Es ist vielleicht ein schräger Verweis, aber immerhin hat er zum Ziel geführt. Es ist richtig. Er ist an Nottingham Forest ausgeliehen und hat in der Saison 2023 beziehungsweise ab 2023 noch nicht ein einziges Spiel gemacht. Zumindest laut meiner Datenbank. Das ist natürlich wikipedia.de. Meine Frage ist, wer hat mehr Länderspiele gemacht? Hat Campbell mehr Länderspiele gemacht als Keylor Navas?
Nee, hat er nicht. Navas muss bei über 100 Länderspielen liegen. Der ist gefühlt ewig dabei. Also 2006 war er nicht dabei, aber danach war er immer Nationaltorhüter. Also er hat locker 100 plus x Länderspiele. Navas hat mehr.
Das stimmt. Navas hat mehr, aber Campbell ist auch auf seine 100 Länderspiele gekommen. Jetzt gucken wir nochmal in den Vergleich. Hat Paulo van Schoop, hat er mehr Länderspiele gemacht?
Nee, glaube ich auch nicht. Wie viele hat Navas denn? Sag mal, hast du die Zahl da?
Ja, Navas hat 110 Länderspiele gemacht.
Ja, mehr als Van Schoop, würde ich sagen.
Mehr als Van Schoop. Van Schoop hat 73 Länderspiele gemacht, aber, und das kommt jetzt wenig überraschend, Van Schoop hat häufiger getroffen für die Nationalmannschaft. Er gehörte übrigens, das möchte ich auch noch ganz kurz zitieren, natürlich zum WM-Kader von 2014 dabei. Da kam es ja zum größten Erfolg der kostarikanischen Nationalmannschaft, weil sie bis ins Viertelfinale preschte. Erst dort über 120 Minuten ohne Gegentor, auch dank einer herausragenden Leistung von Keylor Navas, erst im Elfmeterschießen gegen die Niederlande geschlagen war. Also, was hatten wir? Wir haben insgesamt viermal die Clubweltmeisterschaft, einmal der spanische Meistertitel, dreimal die Champions League, dreimal der Supercup, zweimal französischer Meister mit Paris Saint-Germain, dreimaliger Man of the Match bei der Weltmeisterschaft 2014 und UEFA-Torhüter des Jahres 2017-2018. Mensch, Michael, das ist doch ein Grund, um das Leben des Keylor Navas zu verfilmen. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Stimmt nicht.
Doch, das stimmt. Man hat das Leben von Keylor Navas verfilmt. Aber wie hieß dieser Film? Hieß er Keylor Navas Held, Torhüter? Hieß der Film Keylor Navas denn? Hieß er Keylor Navas, Navas, Navas denn? Oder hieß er It's Me, Keylor Navas? Hieß er Keylor Navas, Pfostenlaste rettet? Oder hieß er Keylor Navas, die wahre Geschichte des Champions-League-Siegers?
Was war das erste nochmal? Das
Keylor Navas Held Torhüter?
Nee, er hieß It's Me.
Okay, ich gehe noch einmal ganz kurz durch, dann darfst du dich noch einmal festlegen. Also Keylor Navas Held Torhüter. Keylor na was denn? Dann habe ich noch vergessen, Keyla Navas, Costa Ricard die Welt. It's me, Keyla Navas. Keyla Navas, Pfosten, Latte rettet. Oder Keyla Navas, die wahre Geschichte des Champions League-Siegers.
Ja, dann so. Die wahre Geschichte des Champions League-Siegers.
Und nicht It's me, Keyla Navas?
Doch, aber das wolltest du mir doch ausreden, oder nicht?
Ja, das musst du einfach mal sagen.
Ja, dann bleibe ich dabei. It's me, Keyla Navas.
Okay, die Antwort ist leider falsch, denn der Film, der über ihn gedreht wurde und seine glorreiche Zeit als Torhüter beschreibt, heißt natürlich Keyla Navas, Costa Rica, die Welt. Nein, die heißt natürlich Keyla Navas, die wahre Geschichte des Champions League-Siegers.
Ah, war ich ganz dicht dran. Hab mich Keyla dann doch Navas auf die falsche Fährte setzen lassen.
Keyla Navas hat 3 Kinder. Tick, Trick und nee, das war bei 9 Live. Also Keyla Navas hat 3 Kinder, aber wie heißen sie? Ich habe insgesamt 5 Namen. Nur 3 sind richtig und du musst raten, welche.
Ja.
Also, heißt seine Tochter Keyla Swift? Heißt sein Sohn Keyla Junior? Heißt seine Tochter Daniela? Heißt sein Sohn Matteo? Oder heißt sein Sohn Thiago? 3 sind richtig, 2 sind ausgedacht.
Also einer heißt Keyla Junior, dann Daniela und Matteo, glaube ich, auch.
Also du glaubst, Keyla Swift ist ausgedacht?
Ja, halte ich für ein Gerücht.
Okay. Daniela, hast du gesagt, gibt es auch?
Die gibt es.
Daniela gibt es tatsächlich, Keyla Junior gibt es nicht.
Ach, okay, dann gibt es Matteo und den anderen.
Thiago und Daniela ist richtig.
Genau.
Stimmt es oder stimmt es nicht? Ist es wahr oder ist es ausgedacht? Dass Daniela, die Tochter von Keyla Navas, mit einem der Söhne von Zinedine Zidane zusammen ist.
Boah, dann muss der aber sehr früh Vater geworden sein, ne? Die ist ja noch
sehr... Naja, er ist 36.
Ja, sei ja so und mit...
Zidane sind doch auch Anfang, Ende 10, Anfang 20, oder?
Ja, aber dann ist der ja wahrscheinlich mit 21 oder so Vater geworden oder mit 20. Also wenn du das schon so sagst, dann sind die zusammen.
Nein, sie sind nicht zusammen. Aber schön. Ich mag das, sich aufs Glatteis zu führen. Und ich habe noch eine Frage. Keyla Navas hat nicht nur ein großes Talent, und zwar die Tore zu verhindern, sondern er hat noch weitere große Talente. Und eins ganz besonders. Die Frage ist Keyla Navas Amateurmeister im Surfen? Ist Keyla Navas Amateurmeister im Schach? Ist Keyla Navas Amateurmeister im Tennis? Ist Keyla Navas Amateurmeister im Skifahren oder ist Keyla Navas nichts dergleichen?
Ski schließe ich aus, Schach schließe ich aus, Tennis schließe ich aus, ich tendiere zu Surfen oder nichts dergleichen. Du bist in Costa Rica, ich glaube, da kann man bestimmt gut surfen. Costa Rica ist ja eine sehr schmale, lange Insel, von Wasser umgeben. Der ist Amateurmeister im Surfen.
Leider ist er nichts dergleichen.
Ah.
Das war auch schon mein kleines Keyla Navas Quiz. Na, was hast du denn für mich vorbereitet?
Das habe ich richtig schlecht gemacht. In meinem Quiz geht es um den FC Bayern und seine Trainerhistorie. Es gab ja schon viele, viele Trainer vor Thomas Tuchel und auch vor Julian Nagelsmann. Ich frage dich, ich nenne dir jeweils Namen und du sagst mir, war derjenige Bayern-Trainer, ja oder nein? Einige habe ich mir ausgedacht, die an und andere logischerweise nicht. Bist du bereit für dieses kleine Spieltier?
Ja, natürlich.
Es geht los. Wir gehen auch ganz weit zurück. Also wir fangen jetzt nicht in den 2000ern an. Wir gehen auch in das 20. Jahrhundert zurück und auch in die Jahre, in denen wir vielleicht noch gar nicht auf diesem Planeten fahren. Josef Pöttinger.
War Trainer.
Richtig, von 1946 bis 1947 hast du natürlich gewusst. Otto Rehhagel.
War Trainer. Otto, finde ich gut, damals die Mützen ausgeteilt im großen, altehrwürdigen Olympiastadion.
Ja, er war nicht lange Trainer, aber immerhin von 1995 bis April 96, hat also keine ganze Saison durchgehalten. Sören Lerby.
Lerby war, glaube ich, Trainer, oder?
Ja, war damals in den 80ern ein sehr erfolgreicher Bayern-Spieler und war in der Saison 91-92 Trainer für 4 Monate nach Jupp Heynckes und vor Erich Ribbeck. Das war das Jahr, dass die Bayern mal so richtig verkackt haben. Da wurden sie, glaube ich, nur 11. oder 12. Und er war einer von 3 Trainern in dieser Saison. Weiter geht's mit.
Er hatte viele Misserfolge, aber eine Sache hatte man ihm nicht verziehen. Er hat das Lerby verloren gegen 1860.
Ja, genau. weiter geht's mit Dick Advokat.
Nein, Dick Advokat steht noch immer ganz groß in den Geschichtsbüchern von Borussia Mönchengladbach, aber er war nicht Trainer bei Bayern München.
Da hast du recht. Andries Jonker, auch ein Niederländer.
Andries Jonker war mal Interimscoach, und zwar nachdem man sich von Jupp Heynckes, hier vom General getrennt hat. Hilf mir mal, von Dingsbums hier.
Louis
Das
van
war doch.
Gaal,
Ja.
ja, sehr gut. Jonker war Trainer von April 2011 bis Juni 2011, also bis Saisonende. Vicente Lizarazu.
Nee, also Traumtor von der rechten Seite an die linke Strafraumkante gechippt, und Lizarazu lässt den Ball mit dem linken Außenrist so halbwegs über den Außenrist und halbwegs über den Spann laufen, und der Ball schlägt oben rechts im Knick ein. Für mich eines der schönsten Tore. Model, Surfer, aber kein Trainer beim FC Bayern München.
Stimmt, aber zweimal Spieler. Willy Sagnol hat auch bei den Bayern gespielt, war er auch Trainer?
Ja, Willi Sagnol war doch auch mal Interimstrainer, oder? Nach
Ja.
Niko Kovac, oder?
Nee, aber gut, nach Carlo Ancelotti von September 2017 bis Oktober 2017, nicht sehr lange, denn dann kam Jupp Heynckes wieder. Wieder
Okay.
mal. Weiter geht's mit Franz Josef Krachelhuber.
Das ist jetzt so ein Ding, das ist so schön. Das kann einfach so komplett in deinem Kopf entstanden sein oder einfach so der Wahrheit entsprechen. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Nein, das ist in deinem Kopf entstanden. Kachel Huber gibt's nicht.
Der war auch nicht Nachfolger von Josef Pöttinger in den 40ern.
Nein.
Stimmt, er war niemals Trainer bei den Bayern. Ich habe mir diesen Namen ausgedacht.
Ja.
Reinhard Saftig.
Reinhard Saftig gab es, und zwar ist, glaube ich, Reinhard Saftig auch ein Trainer, der sowohl bei den Bayern als auch bei Borussia Dortmund war. Kann das sein?
Das kann sein, sehr gut. Er war nicht lange bei den Bayern, er war lange Co-Trainer, aber einen Monat, und zwar von Mai 1983 bis Juni 1983, auch Bayern-Trainer. Er war danach bei Borussia Dortmund, auch bei Hannover 96, beim VfL Bochum, bei Bayer Leverkusen und bei Mainz 05, also hat einige Vereine erlebt. Sehr gut bisher, deutlich besser als ich in dem Navas-Quiz. Raimund Aumann.
Nee, Raimund Aumann nicht. Raimund Aumann war, wenn man so möchte, eine Torhüterlegende von früher, aber kein Trainer.
Ja, und hat im Fanshop der Bayern gearbeitet. Das stimmt. Thorsten Fink.
Ja, auch nicht. Habe ich mich neulich mal eingelesen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht warum. Ich mag das manchmal, so Wikipedia-Artikel zu lesen. Da gab es ja irgendwie die Geschichte bei Basel, dann beim HSV. Dann ist er, glaube ich, nach Estland oder nach Lettland oder irgendwie sowas gegangen, auf jeden Fall an die baltische Küste. Und jetzt hat aber da seinen Vertrag vorzeitig beendet, um irgendwie schieß mich tot zu gehen, auf jeden Fall irgendwo in die Wüste.
Boah, da muss ich, damit wir hier keine Halbwahrheiten verbreiten, mal kurz reingucken. Er war, meine ich, auch in Zypern. Warte mal, er war, genau, Apol Nikosia, da ging es nach dem HSV hin, dann Austria Wien, Grasshoppers Zürich, Vissel Kobe, also Japan, FC Riga
Ja.
und 2022 Al-Nasr Sports Club.
Ja.
Das ist in Katar. Weiter geht's mit Franz Beckenbauer.
Natürlich. Also wie gesagt, das ist dann derjenige, der hoch zu Ross saß nach dem Steigbügelhalter von Otto Rehhagel als Interimstrainer, damals 97 UEFA-Cup-Sieger geworden.
Ja, 96, ne? Also er war Trainer von April 96 bis Juni 96 und auch von Dezember 93 bis Juni 94. Also der Kaiser war quasi immer da, wenn man ihn brauchte. Drei habe ich noch. Ich glaube, du wirst sie lösen. Felix Magath.
Ja, Doublesieger in der Saison, wo Thorsten Frings auch da war und ich glaube Tim Borowski. Und unser Gießner hat dann am Ende nicht mehr das so gemacht, wie ich mir das gewünscht habe. Aber Trainer war ich trotzdem bei den Bayern.
Und zwar von 2004 bis Januar 2007. Korrekt. Jürgen Röber.
Nee. Jürgen Röber hat damals bei Borussia Dortmund, glaube ich, trainiert, aber vor allen Dingen, glaube ich, auch Hertha BSC in die Champions League geführt, oder?
Ja, richtig. Und der letzte, Jürgen Klinsmann.
Hallo. Das war natürlich eine der größten Stunden beim FC Bayern München, auch wenn Sie das noch nicht so fühlen können. Aber eines Tages werden Sie dazu der Erkenntnis kommen. Die haben mit mir Schluss gemacht, so wie ich mit der Hertha per Facebook einfach entfreundet. Und das kann ich verstehen. Liebe Grüße aus Südkorea. Howie, euer Jürgen.
Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Du hast angebissen wie ein hungriger Fisch. Sehr gut. Ich weiß, wie ich dich triggern kann. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Quiz. Und ich würde auch sagen, diese Folge, weil die ist jetzt ja fast vorbei. Ich will ja nicht, dass du das süße Leben in Costa Rica nicht mehr leben kannst, weil du die ganze Zeit mit mir hier diesen Podcast aufzeichnen musst. Aber schön, dass du es einrichten konntest, trotz des Warnstreiks in Deutschland.
Ja, trotz des Warnstreiks, wir wollen euch weiterhin warnen davor, dass es theoretisch Streiks geben kann. Ach nee, lassen wir das einfach. Ja, vielen Dank. Mir hat das total viel Spaß gemacht, wie du merkst. Auch das ist ja heutzutage alles möglich. Weißt du, du gehst in ein fremdes Land und kannst trotzdem dich auf die Themen, die uns und das Newsgeschehen beherrschen, zugreifen. Es ist ein Wahnsinn. Also, es war eine tolle Folge. Und jetzt brauchen wir noch einen Song, ne? Welchen Song können wir denn mal da einbauen? Ich weiß es nicht. Habe ich einen parat? Habe ich einen parat? Ich möchte doch hier Tender Love packe ich rauf. Von, ich glaube, Monika heißt die. Tender Love. Nicht
Tenderlove.
Love Me Tender, das ist hier die alte Geschichte von Elvis, sondern Tender Love. Ich glaube, Monika heißt die. Ein cooler Song.
Ja, dann nehme ich. Boah, ich habe gerade irgendwie. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, mir Gedanken über einen Song zu machen. Aber ich finde bestimmt einen. Ich nehme von Alan Alien Way Out. Den habe ich neulich gehört. Und den habe ich gerade in meiner privaten Spotify-Liste entdeckt. Und Way Out ist ja der Ausgang. Und jetzt sind wir am Ausgang zu dieser Folge angelangt. Deswegen passt das ganz gut. Also ich verabschiede euch mit Alan Alien und Way Out und sag dir, have a good time. See you back again in Germany, my dear.
Genau, und wir könnten vielleicht noch einen ganz kurz auf die Playlist mit draufpacken. Das wäre A Glass of Champagne. Und zwar passt das dazu, denn in einem großen ARD-Interview hat mal Thomas Tuchel offeriert, dass er nach Siegen gerne mal mit einem Glas Champagner anstößt. Und ich glaube, das Lied ist von Sailor. I got the money, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Und dann geht es mit am Ende, A Glass of Champagne. So, ne? Von daher.
Ja, und wir bei Anstoß, wir stoßen an und stoßen nicht an und wir stoßen mit Rotkäppchen-Sekt an aus Kostengründen. Das machen wir, wenn du wieder da bist.
So machen wir das. Hat mich gefreut. Bleibt alle gesund und fröhlich. Und der Wahnsinn geht auch irgendwann aus mir wieder raus. Und dann werde ich wieder zum Genie. Und dann komme ich irgendwann zurück. Und dann finden wir in aller Regelmäßigkeit wieder im nobleren Nobelviertel statt. Also bis bald.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.